SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, Anja Höfer ist am Mikrofon und es gibt Musik von der norwegischen Band Kings of Convenience.
Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, I'll be on my knees to feed her, spend a day to make her smile again. Even though I'll never need her, even though she's only given me pain, as the world is soft around her, leaving me with nothing to disdain.
Musik aus Norwegen. Quiet is the New Loud heißt das Album der Kings of Convenience. Laut gehen gerade viele Menschen in den USA und weltweit auf die Straße, um nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd gegen Rassismus zu protestieren. Wo liegen die Wurzeln von Gewalt und Diskriminierung? Wir sprechen über Bücher schwarzer Autorinnen und Autoren, die man jetzt wieder lesen sollte. Es geht auch nochmal um MeToo. Die Debatte um sexuelle Gewalt an Frauen hat inzwischen in die Literatur Einzug gehalten. Scham heißt der brutale und beeindruckende Roman über eine Vergewaltigung, den die junge Französin Inès Bayard geschrieben hat. Unser SWR2-Buch der Woche. Und wir sprechen über Kultur im Netz. Weniger Katzenbabybilder, mehr Mut zu Maler, Mörike und Monet, meint der Journalist und Medienwissenschaftler Holger Nolze in seinem Buch Worldwide Wunderkammer. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im SWR 2 Lesenswert Magazin.
Even though I'm not her minder, even though she doesn't want me around, I'm on my feet to find her, to make sure she is safe and sound. Even though I'm not her minder, even though she doesn't want me around, I'm on my feet to find her, to make sure that she is safe from
Eine der stärksten und traurigsten Reden nach dem mutmaßlichen Mord an George Floyd durch einen weißen Polizisten hielt der Rapper Killer Mike. I don't want to be here. Ich will nicht hier sein. Er habe nichts Positives zu sagen und er hasse es, dass es immer dasselbe sei. Immer dasselbe, weil sich nichts ändert. Nichts an einem strukturellen Rassismus in den Vereinigten Staaten, der alle Lebensbereiche umfasst und der viele Leben kostet. Allein in den letzten 5 Jahren starben 1252 Schwarze durch Polizeigewalt. An Covid-19 erkranken und sterben Afroamerikaner weit überproportional gegenüber Weißen in den USA. Wer diese lange Geschichte von Diskriminierung, Leid und Tod besser verstehen will, wer sich selbst und seine eigene Haltung prüfen will, der liest am besten. Denn es gibt sie ja schon lange, die vielen Stimmen, die das alles dokumentiert und zu Literatur geformt haben. Verena Lüken ist Schriftstellerin und Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Sie hat mehrere Jahre als Korrespondentin in New York gearbeitet und sie ist jetzt am Telefon. Frau Lüken, ich grüße Sie.
Guten Tag, Frau Höfer.
Wenn man auf die Proteste in den USA schaut, so ist mein Eindruck, es gibt eine große Müdigkeit, weil sich einfach nichts verändert. Andererseits aber auch das Mad as Hell, eine riesige Wut, wie es Killer Mike formulierte. Wie nehmen Sie diese Proteste wahr?
Ja, ich sehe auch beides natürlich, also die Müdigkeit in den Kommentaren teilweise, weil das heißt, also müssen wir jetzt wirklich noch was erklären, was hier gerade vorgefallen ist. Aber andererseits ist eben diese ungeheure Energie da, die sagt, jetzt ist der Moment, wo wir nicht mehr uns mit Lippenbekenntnissen zufrieden geben, sondern wo wir mit aller Macht auf die Straße gehen und zwar ja nicht nur die Schwarzen, sondern es ist ja, hat sich ja eine große Solidaritätsbewegung aus mit Menschen anderer Hautfarben gebildet. Und es ist nicht mehr lokal. Bei früheren Fällen von Polizeibrutalität waren die Demonstrationen immer dort, wo es geschah und nicht überall im Land. Und jetzt ist es ja wirklich von Los Angeles bis nach New York und durch die ganze Mitte durch, in quasi jeder größeren und auch in vielen kleineren Städten gehen die Leute auf die Straße.
Ich habe Sie gebeten, einige Titel von schwarzen Autorinnen und Autoren auszuwählen, die Ihnen besonders erhellend und wichtig erscheinen. Wir fangen mal an mit James Baldwin, geboren 1924 in New York, gestorben 1987, einer der großen Kämpfer für Gleichberechtigung und Bürgerrechte. Er wurde mit 10 Jahren zum ersten Mal selbst Opfer weißer Polizeigewalt. 1963 erschien sein Essayband Nach der Flut, das Feuer. Der kommt jetzt nochmal in der deutschen Übersetzung bei DTV raus. aus. Hautfarbe ist keine menschliche oder persönliche Realität, sie ist eine politische Realität, schreibt er da unter anderem. Worum geht es ihm vor allem in diesen Essays?
The Fire Next Time, nach der Flut das Feuer, ist einer der Urtexte eigentlich der modernen Bürgerrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts und er ist immer noch aktuell, was natürlich auch eine wirklich fürchterliche Seite hat, dass man sagt, Mensch, also jetzt wieder Baldwin lesen, oh man, es hat sich immer noch tatsächlich so wenig geändert. Ja. Er schreibt in diesem Buch zum einen am Anfang einen Brief an seinen Neffen. Das kann, glaube ich, genommen werden als Vorlage für das, was jetzt auch in Deutschland ja bekannt geworden ist, was The Talk ist. Also die Rede von Eltern zu ihren Kindern, die sagen, hör mal zu, in Amerika läuft das folgendermaßen, du bist schwarz, du wirst Diskriminierung erfahren. Wenn die Polizei kommt, nimm die Arme hoch. Das ist ja... haben wir jetzt alle gelernt, ja, das ist also im Radio und so überall wurde erklärt, was The Talk ist. Das ist die Vorlage dafür eigentlich, ist schon in diesem Buch von Baldwin. Er schreibt aber gleichzeitig, sei stolz auf deine Haut, sei stolz darauf, wer du bist und lass dir nicht einreden, dass das stimmt, dass du minderwertig bist. Und der wichtigste Punkt bei Baldwin, dass die Geschichte der Schwarzen untrennbar verbunden ist mit der Geschichte der Weißen. Also, dass die Weißen nicht sich wegstehlen können und sagen können, ach, das ist euer Problem. Nein, es ist ihr Problem. Der Rassismus ist das Problem der Weißen. Die Schwarzen sind die Opfer, aber das Problem haben die Weißen und sie müssen es irgendwann lösen. Und bis heute haben sie das nicht getan. Er hat natürlich auch eine wunderbare Sprache, die Mirjam Mandelkort ist auch schön übersetzt. Also diese Abhängigkeit des Schicksals der Weißen und des Schicksals Amerikas von dem Schicksal der Schwarzen, das hat niemand so deutlich formuliert wie er und zwar immer wieder in unterschiedlichen Varianten. Er sagt eigentlich, ihr konstruiert uns als Schwarze, damit ihr euch als Weiße überlegen fühlen könnt. Und das muss aufhören. Und deswegen finde ich Baldwin immer noch einen der Urväter der schwarzen Literatur des 20. Jahrhunderts unbedingt, ist er immer noch aktuell.
Menschenkind im Original Beloved von Toni Morrison ist ein anderer Titel, den Sie ausgewählt haben, auf Deutsch bei Rowohlt erschienen. Toni Morrison ist im letzten Jahr mit 88 gestorben. 1993 war sie die erste afroamerikanische Literatur-Nobelpreisträgerin. Und in Menschenkind, auch erfolgreich verfilmt, da erzählt sie die Geschichte der Sklavin Seth Ende des 19. Jahrhunderts. Was macht das Buch für Sie zu einem Schlüsselwerk afroamerikanischer Literatur?
Also zum einen natürlich das Thema, weil über Sklaverei mit dieser Wucht, was es eigentlich tatsächlich bedeutet, versklavt zu sein, hat mit dieser Wucht vorher eigentlich niemand erzählt, obwohl es ja Slave Narratives und so gibt, die aus eigener Erfahrung geschrieben wurden. Aber Toni Morrison ist natürlich als Schriftstellerin, hat sie dem Ganzen eine literarische Form gegeben. Also niemand spricht in diesem Roman zum Beispiel, wie die Leute sprechen bei Margaret Mitchell oder so, ja? Sondern es ist eine ganz eigene Sprache, in der die Menschen sprechen. Man kann es gar nicht sagen, dass es Unterdrückung sei. Sklaverei ist wirklich, so wie Toni Morrison sie fast literarisch, eine fast unaussprechliche Erfahrung. Und das Irre an diesem Buch, es ist eine ungeheuerliche Erfahrung, die man macht mit diesem Buch. Das ist eine einmalige Lektüre von Schrecken auch. Und das Irre, was Toni Morrison macht, also als literarischen Kniff jetzt sozusagen, wenn man das mal, das ist ja auch eine Technik dabei natürlich beim Schreiben. Im Zentrum des Buches steht tatsächlich etwas Unaussprechliches, eine Mutter tötet ihr Baby, um es vor der Sklaverei zu bewahren. Und das ist quasi das unaussprechliche Zentrum und sie spricht es auch nicht aus. Sie spricht es bis zuletzt nicht aus. Es ist immer nur ein No, No, No und etwas, was diese sprachgewaltige Frau wie Toni Morrison nicht in Worte fassen kann. Und das ist eigentlich der wahre Kern sozusagen, ja, dass wir von dem Schrecken der Sklaverei wirklich nichts formulieren können, weil es so grauenvoll ist, wie eben diese Tat der Mutter. Das ist wirklich eines auch literarisch natürlich ein unverherzbares Werk und eines der Meisterwerke amerikanischer, mindestens amerikanischer Literatur des 20. Jahrhunderts.
Dann wollen wir noch über eine relativ junge Stimme reden. Ibram X. Kendi ist 1982 geboren, lehrt Geschichte und internationale Politik an der American University in Washington D.C. Gebrandmarkt heißt sein Buch, die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika, ein Sachbuch in dem Fall, erschienen bei C.H. Beck. Wie analysiert er denn den Rassismus in den USA?
Naja, er analysiert ihn eben auch historisch natürlich und er geht die Geschichte durch. Ist sehr eingängig geschrieben, ist ein dickes Buch, aber er geht wirklich die Geschichte durch von der Plantage bis zu Angela Davis und macht das auf eine sehr eingängige Weise, dass man es gut lesen kann. Es ist wirklich ein Geschichtsbuch und der Titel bezieht sich übrigens auf eine Rede von Jefferson Davis, das ist der erste und einzige Präsident der damals sogenannten konföderierten Staaten vor dem Bürgerkrieg und im Bürgerkrieg, einer der Männer, dessen Statuen im Augenblick keine so gute Zeit haben in Amerika, sondern der sagte nämlich, dass sich die Ungleichheit der weißen und schwarzen Rasse ein Brandmal von Geburt an sei. Was natürlich eine ungeheuerliche Aussage ist, wenn man weiß, dass Sklaven ja tatsächlich wie Vieh auch ein Brandzeichen bekamen. Also der Titel ist doppeldeutig. Das Buch ist ein Geschichtsbuch, das aber auch mit großer Wut geschrieben ist. Ich empfehle das sehr, wenn man von Sklaverei gar nichts weiß und sich da informieren will, ist das wirklich das richtige Buch.
Zum Schluss noch eine besonders interessante Autorin, Claudia Rankin. Citizen, an American Lyric heißt ihr Buch, erschienen bei Spectre Books. Formal eine interessante Mischung aus Essay, Memoir und Gedicht. Für welche Art von Schreiben steht Claudia Rankin?
Also ich finde Claudia Rankin deswegen besonders interessant, weil sie eine der Autoren ist, die versuchen, die Erfahrungen des Schwarzseins in Amerika zu fassen in eine neue Form, Meditation, Gedicht. Sie schreibt übrigens auch Theaterstücke und sie nimmt den Alltagsrassismus, von dem wir jetzt ja auch wieder sehr viel hören. Also es endet ja nicht immer gleich damit, dass man von der Polizei umgebracht wird. Es gibt ja viele, viele, bis es dahin kommt, viele, viele andere Stufen des Rassismus, des alltäglichen Rassismus. Und darüber schreibt sie in einer ganz eigenen Form. Sie ist natürlich beeinflusst von Hip-Hop, ist ja klar, in dieser fragmentierten Form auch von Wiederholungen und eigener Sprache. Es ist so ein Mittelding zwischen Notiz und Performance und alles, was so dazwischen liegen kann, ruft sie eigentlich auf. Ihre essayistische Könnerschaft zeigt sich zum Beispiel in der Beschreibung der Radio- und Fernsehreportagen über Serena Williams und ihr Tennisspiel. Ne? Also das ist so ein durchgehender Faden, dass sie immer wieder reinhört. Wie wird denn diese Frau eigentlich beschrieben? Wie wird das Spiel beschrieben? Und jetzt strotzt von rassistischen Klischees. Es ist wirklich irre, wie sie das aufgreift und wie sie das analysiert und einfach nur beschreibt, wie über diesen Körper einer schwarzen Frau, diesen kraftvollen Körper und ihr machtvolles Spiel geschrieben wird, als sei das eine Angst der Weißen vor Schwarzen. Das ist wirklich ganz besonders und gerade da finde ich Claudia Rankin mit Citizen ein ganz großartiges Beispiel und habe mich sehr gefreut, als das Buch bei Spectre Books auch tatsächlich rauskam in einer deutschen Übersetzung. Ganz toll.
Vielen Dank, Verena Lücken, über wichtige Stimmen der afroamerikanischen Literatur, unter anderem Claudia Rankin, James Baldwin, Toni Morrison und Ibram X. Kendi. Everything is new. Vor 2,5 Jahren ging ein Hashtag um die Welt. MeToo. Im Zuge des Skandals um den Filmmogul Harvey Weinstein wurden betroffene Frauen ermutigt, von ihren Erfahrungen mit sexueller Belästigung und Gewalt zu berichten. Es war das Ende eines großen Schweigens. Wie schwer es ist, über diese Erfahrungen zu sprechen, das zeigt die junge Französin Inès Bayard in ihrem Debütroman »Scham«. Das ist ein erschütternder, rauer Roman über die Folgen einer Vergewaltigung und über ein fatales Netz aus Ignoranz. Unser SWR2-Buch der Woche, vorgestellt von Christine Hartauer.
Als die Autorin Inès Bayard mit dem Schreiben ihres ersten Romans anfing, so erzählt sie in einem Interview, habe sie mit dem Ende der Geschichte begonnen. Dieses Ende ist ein Tableau des Grauens. Rund um einen Esstisch sitzen und liegen drei Leichen einer bürgerlichen Kleinfamilie. Die Mutter hat ihr Kind, ihren Ehemann und sich beim Abendessen vergiftet.
Marie hatte schon darüber nachgedacht, ihren Sohn zu töten. Viele verschiedene Male und auf verschiedene Arten. Sie war fest entschlossen. Tag für Tag hatte das Kind mit dem falschen, unschuldigen Blick ihr Gewissen zu diesem Mord getrieben. Aber die Umstände hatten ihr bisher nie erlaubt, es zu Ende zu bringen. Meistens waren praktische Probleme dazwischen gekommen. Nun hatte sie ihren kleinen Jungen getötet. Und das war nur gerecht.
Das Verbrechen hat die Autorin, ähnlich wie in einem Krimi, an den Anfang des Romans gestellt. Es steht damit wie eine Klammer am Anfang und am Ende der Geschichte. Nach und nach erfährt man als Leserin, woher dieser Hass der Protagonistin Marie auf ihren Sohn kommt. Eigentlich sollte der kleine Thomas ein Wunschkind sein. Das Ergebnis der glücklichen Ehe von Marie und Laurent. Inès Bayard zeichnet eine fast schon klischeehafte, heile Pariser Welt, in die die Tragödie hineinbricht. Marie wird Opfer einer Vergewaltigung. Kurz danach ist sie schwanger. Sie ist der festen Überzeugung, das Kind ihres Vergewaltigers in sich zu tragen.
Erinnerungen an diese Nacht blitzen plötzlich in ihrem Gedächtnis auf. Sie sieht den Mann vor sich, wie er mit seinem vor Erregung schwitzenden Körper, mit einem langen, im ersten Moment endlos scheinenden Röcheln, in ihr zum Orgasmus kommt. Marie weiß nicht, aus welchem unerklärlichen Grund ihr dieser Augenblick entfallen ist, warum sie nichts unternommen hat, um das Schlimmste zu verhindern, warum sie nicht in einer Nachtdienstapotheke die Pille danach besorgt hat. Stattdessen ist sie nach Hause gegangen. Sie schämt sich, gibt sich die Schuld, kommt sich dumm vor, weil sie nicht anders reagiert hat.
In knappen und harten Sätzen schildert Inès Bayard, wie sich Marie immer mehr vor ihrer Familie zurückzieht, sich vor ihrem schwangeren Körper ekelt und vor ihrem Mann, der völlig blind zu sein scheint für das veränderte, abweisende Wesen seiner Frau. Marie trägt nicht nur das vermeintliche Kind ihres Vergewaltigers in sich, sondern auch das Geheimnis um diese Tat. Sie bringt nicht den Mut auf, jemanden davon zu erzählen, denn sie fürchtet die Konsequenzen.
Ist es die Angst vor dem Verlassenwerden, das sie so fürchtet? Die Aufgabe ihrer emotionalen und materiellen Sicherheit, an die sie sich über die Jahre so gewöhnt hat, das Hängen an Erinnerungen vergangenen Glücks und geteilter Liebe, der krankhafte, unterbewusste Adrenalinstoß, den ihr das Geheimnis verschafft? Vielleicht sind es all diese Gründe zusammen.
Marie frisst den Schmerz in sich hinein und schafft eine Maschinerie aus Lügen, Verheimlichungen und Wut. Und sie klammert sich an die Hoffnung, die Zeit würde ihre physischen und psychischen Wunden heilen. Als Leserin ist einem klar, dass das nicht so einfach funktionieren wird. Stattdessen führen die Ereignisse in einem atemlosen, harten Rhythmus zu einer Abwärtsspirale, die in der Ermordung ihrer Familie mündet. Bedrückend ist nicht allein, warum Marie nicht ihre Vergewaltigung anzeigt oder jemandem davon erzählt. Ihre Scham und der Schmerz sind zu lähmend. Fast noch bedrückender und unglaublicher ist es, dass ihre Familie die Warnsignale übersieht.
Ihre Schwester hatte nicht einmal nach der Identität des Vergewaltigers gefragt. Auch ihre Mutter hatte keine Fragen gestellt. Selbst als sie gesehen hatte, wie sich ihre eigene Tochter im Dreck suhlt, war sie nicht in der Lage, eine Erklärung zu verlangen. Aus Vorsicht gehen alle Schweigen durchs Leben. Die Vergewaltigung verschwindet in der Gegenwärtigkeit.
Die Ignoranz von Maries Familie ist verstörend. Kaum ist der Status quo des kleinbürgerlichen Glücks bedroht, wird lieber geschwiegen. Und Laurents Verdacht, dass mit seiner Frau etwas nicht stimmt, erhärtet sich nicht weiter, solange er weiterhin regelmäßig mit ihr schlafen kann. Mit ihrem Debütroman landete Inès Bayard gleich auf der Longlist des Prix Goncourt, dem wichtigsten französischen Literaturpreis. 2018, als Charme in Frankreich erschien, war das Beben der MeToo-Debatte noch lange nicht vorbei. In Online-Foren las die 28-jährige Autorin zahlreiche Berichte von vergewaltigten Frauen. Mit ihrem direkten und brutalen Schreiben habe sie, so sagte Inès Bayard in einem Interview, die Gewalt nachahmen wollen, die gegen diese Frauen ausgeübt wurde. Die deutsche Übersetzung verliert nichts von dieser Härte. Staccato-artig reihen sich die Sätze aneinander und zeigen eine gebrochene Frau, die sich um ihr Kind nur so viel kümmert, wie es braucht, um eine scheinbare Normalität aufrechtzuerhalten. Eine Mutter, der als einziger Ausweg aus ihrem Wahnsinn nur der Mord und Selbstmord bleiben. Es wäre anmaßend, als Leserin zu urteilen, ob es denn nicht einfacher wäre, würde Marie ihr Schweigen brechen. Für sie gibt es diese Option nicht. Und warum es sie nicht gibt, schildert Charme in einer schmerzlichen und eindrücklichen Sprache. Ganz zum Schluss erfährt man dann doch noch, wessen Sohn Thomas ist. Doch da ist die Katastrophe schon geschehen.
Christine Hartauer über Charme von Inès Bayard, aus dem Französischen übersetzt von Theresa Benkert, erschienen bei Zollnay. Unser Buch der Woche stellen wir ausführlich auch im Netz vor unter swr2.de. In the sky, the birds are pulling rain. In your life, a curse has got a name. Makes you lie awake all through. She's intoxicated by herself. Every day she's seen with someone else. And every night she kisses someone new. Never you.
Musik von den Kings of Convenience. Sie hören das SWR 2 Lesenswert Magazin. Die Corona-Krise hat viel verändert. Sie hat uns auch einen enormen Digitalisierungsschub gebracht. Plötzlich kommt die Schule über den Rechner nach Hause, Konferenzen finden über Zoom statt, Musiker übertragen Hauskonzerte im Netz und Autoren ihre Lesungen. Wie wichtig das Internet auch als Ort ästhetischer Erfahrung ist, das ist gerade in dieser Corona-Zeit ziemlich deutlich geworden. Holger Nolze lehrt Musik und Medien an der TU Dortmund und er schloss gerade das Manuskript zu seinem Buch Worldwide Wunderkammer – Ästhetische Erfahrung in der digitalen Revolution ab, als der Lockdown kam. Hallo Herr Nolze.
Hallo Frau Höfer.
Als Sie mit dem Buch anfingen, ahnte noch keiner, was da im Frühjahr 2020 auf uns zukommen würde. Ihr Buch über die Worldwide Wunderkammer hat dadurch ja fast was Prophetisches bekommen. Auf einmal schossen die Kulturangebote im Netz wie Pilze aus dem Boden. Corona hat da wie ein Beschleuniger gewirkt, oder?
Das stimmt. Plötzlich war klar, diese digitale Revolution hat uns alle erwischt und einige doch auf dem falschen Fuß erwischt. Für mich war natürlich die Frage, muss ich jetzt alles nochmal neu schreiben? Insofern war es auch erstmal ein Schreck. Aber dann habe ich mir das nochmal angeguckt und alles von vorne bis hinten gelesen. Würdest du es anders machen? Nein. Die Umstände haben sich geändert und die Fragen haben sich verschärft, aber sie sind eigentlich die gleichen. Und meine Hauptfrage ist, wie können wir, die wir uns für einen, ich nenne ihn einfach mal provokativ, guten Inhalt interessieren. Und damit meine ich jetzt mal differenzialdiagnostisch nicht Hass, nicht Pornografie und keine Banalitäten, Klatsch und Tratsch und Katzenbabybilder. Wie können wir das Netz besser nutzen? Denn eins ist klar, dieses Internet und diese Digitalisierung, das geht nicht mehr weg. Und das geht noch länger nicht mehr weg. Wir kennen die Entwicklungsdynamik, die da drin steckt. Das ist ja sogar schon mathematisch ausgerechnet worden. Das heißt, wir haben noch gar nicht gesehen, was da alles möglich ist. Und mein Eindruck ist, dass die alte analoge Welt derer, die sich für Literatur oder für Musik oder für Kunst interessieren, das wichtig finden, dass ästhetische Erfahrung auf einem Niveau stattfindet, das auch Komplexität zulässt, dass die Akteure noch nicht genau gesehen haben oder eine gewisse Reserve pflegen diesem Medium gegenüber.
Ja, viele solcher, ich nenne sie jetzt mal Kulturmenschen, die hängen aber ja immer noch zu dem Glauben an, und ich zähle mich eigentlich auch dazu, das echte Kulturerlebnis, das ist analog. Die Musik, die ich im Konzertsaal höre, das Bild, das ich im Museum betrachte, und der Text, den ich im gedruckten Buch in der Hand halte. Wenn ich zu Hause am Bildschirm sitze, da hat das immer etwas Distanzierteres, nicht so ganz Unmittelbares. Müssen wir uns da auch einfach vielleicht an unterschiedliche Formen ästhetischer Erfahrung gewöhnen, die dann aber auch nebeneinander existieren?
Da bin ich ganz sicher, dass das so sein wird. Und ich bin deshalb sicher, weil die Geschichte der Medien, Innovationen natürlich uns klar diese Pointe erzählt. Am Anfang gibt es immer Misstrauen. Das Radio, die Schallplatte, konservierte Musik wurde von heftigem Argwohn begleitet. Mein Lieblingsbeispiel ist ja Don Quixote, ein Leser von Ritterromanen, der dann in die Welt zieht, und dann will der Autor zeigen, er tut so, als wollte er zeigen, was also die vermehrte Lektüre von gedruckter Literatur im Hirn eines Normalmenschen anrichtet, und dann muss er gegen Windmühlen kämpfen. Im Grunde ist das die Gründungsurkunde einer großartigen Romanliteratur. Also wir müssen lernen, mit diesen neuen Mediengegebenheiten umzugehen, und völlig richtig. Ich finde die Diskussion, ob das jetzt schlechter ist, weniger als ein Live-Erlebnis, eigentlich überflüssig, weil natürlich, ich komme jetzt sehr stark von der Musik, wenn ich in einem Konzertraum sitze und gut sitze und die Musiker sind alle da und wir teilen mit einem Publikum den gleichen Raum, dann ist das ein großartiges Erlebnis, und das, was ich zu Hause sehen kann, ist eben ein durch ein Medium vermitteltes Erlebnis. Das kann nicht das Gleiche sein, aber wer sagt denn, dass ich das immer daran messen muss? Jetzt sehen wir, dadurch, dass die analogen Bühnen erst sehr langsam wieder in Gang kommen, dass das sein kann, dass das die einzige Bühne ist, die wir haben. Und dann schauen wir vielleicht mit anderen Augen hin. Und dann ist eben die Tatsache, dass ich live dabei sein kann, wenn eine Kunst gelingt, übrigens auch wenn sie mal nicht gelingt, ist schon ein viel mehr stärkeres Erlebnis, eine ästhetische Erfahrung, als sie eine Konserve mir bereiten kann.
Dann gibt's auch noch sowas, auch meine Erfahrung, so eine Art Überforderung durch Fülle. Im Netz ist einfach alles in Sekunden mit einem Klick da. Ich kann mir eine Schaubühneninszenierung anschauen, ich kann mir eine Lesung mit Ernst Jandl anhören, ich kann mir in virtuellen Rundgängen die Bestände der Museen weltweit angucken. Das ist einerseits großartig, aber manchmal lässt man es auch einfach, weil man sich so völlig verliert.
Nicht nur Ihre Erfahrung, auch meine, und ich glaube auch die der Hörerinnen und Hörer, weshalb ich so hänge an diesem Bild der Wunderkammer, das ja auch im Titel auftaucht. Die Wunderkammer, also eigentlich ein Konzept der Renaissance und des Barock, war halt der Versuch, die Fülle der Welt, die Überfülle der Welt, den Reichtum der Welt zusammenzubringen in einem Raum, in einem quasi musealen Zusammenhang und alles nebeneinander zu stellen. Das erinnert mich an das, was ich im Netz erlebe, wo das Beste und das Schlimmste direkt nebeneinander sind und ich immer eigentlich so ein bisschen in Deckung gehe vor dem, was da auf mich einprasselt. Die Wunderkammer hat natürlich die schöne Eigenschaft, dass sie gleichzeitig die Fülle zeigt, aber auch die Begrenzung. Es gibt Wände, es gibt Vitrinen, es gibt eine wahrscheinlich nicht ganz logische Ordnung. Das ist typisch fürs Internet, dass ich eben nicht so schubladisieren kann, wie ich das in der Literatur und in der Wissenschaft einfach auch tun muss. Also ich muss mit dieser Vielfalt umgehen können, und dabei hilft mir der Gedanke der Begrenzung. Das ist der erste. Und der zweite ist, ich glaube, man kann das übersetzen auf das Internet in dem, was man heute sehr gerne Kuratierung nennt. Also der dritte Teil dieses Buches handelt wirklich sehr stark von Kuratierung. Das ist ein Begriff, der aus der Kunst kommt, aus der bildenden Kunst. Also man kuratiert Ausstellungen. Inzwischen, und da ist die Literatur im englischen Sprachraum viel weiter, wird ja alles kuratiert. Wir sind auch alle selbst Kuratoren von Inhalten geworden. Und mein Versuch eines Weckrufs ist jetzt, nehmt das ernst. Wir brauchen Leute, die sich auskennen mit Inhalten, nicht nur mit Technik, aber eben auch mit Technik. Und diese Kuratoren sehe ich eigentlich als neue Vermittler, die uns helfen, in dieser Überfülle den Inhalt zu finden, der für uns richtig ist und passt und der uns auch wirklich weiterbringt. Das sollte unabhängig, kenntnisreich und kompetent in der Sache und in den technischen Gegebenheiten sein. Und dieser Typus des Kuratoren, den hänge ich mal ganz hoch und versuche den in meinem Studiengang an der TU Dortmund mit jungen Musikjournalisten auch auszuprägen. Und meine Erfahrung ist, das wird gesucht, das wird wichtig, das wird die Schlüssel- Kategorie sein der neuen Gatekeeper, wie das ja so schön heißt, weil sie uns helfen, mit diesem Problem der Überfülle und der Überforderung umzugehen.
Also sagen Sie Ihren Studenten auch, wir brauchen mehr Kulturinfluencer?
Absolut. Natürlich, das liegt so nah, wie es nur nahe liegen kann. Meine Skepsis gründet darauf, dass ich sehe, dass es eben nach wie vor eine große Trennung gibt. Also ich weiß nicht, wie es beim SWR ist. Ich kenne es eigentlich bei allen öffentlich-rechtlichen Anstalten und in anderen Medienhäusern auch. Gestern sprach ich mit einem Kollegen. Es gibt so einen Gap zwischen denen, die linear oder analog arbeiten, die eine Zeitung machen oder die lineares Radio veranstalten, und denen, die Onliner sind und dann die Inhalte übersetzen müssen. Und glauben, dass die Übersetzung immer eigentlich nur eine Zuspitzung, Vereinfachung sein kann und mit dem Argument, sonst kommt euer Inhalt gar nicht rüber. Und diese inneren Auseinandersetzungen sind für mich ein Zeichen dieses Übergangs, in dem wir gerade sind. Das Analoge und das Digitale, mal überspitzt gesagt, kommen dann in Streit. Nämlich hänge ich jetzt den Inhalt, meine differenzierte Darstellung von etwas höher, oder geht es darum, mal auf die 12 zu hauen und Krawumm zu machen? Ich übertreibe natürlich. Ich weiß, dass vieles gut läuft und auch gut miteinander läuft. Aber diese Konfliktlinie sollte man sich sehr bewusst machen. Sie ist typisch.
Ja, aber es ist nicht so einfach, solche guten Inhalte, auf die im Netz aufmerksam zu machen. Ich habe ein Beispiel. Meine 4-jährige Tochter ist zum Beispiel begeistert von einer Frau auf YouTube, von der man nur den Mund sieht und die stundenlang irgendwelche quietschbunten Süßigkeiten isst. Die Essgeräusche sind nochmal akustisch verstärkt. Eine großartige Zeitverschwendung. Und ich frage mich immer, wie behauptet sich da in so einem Meer aus Banalität und Klick Bates sowas Komplexes und in Anführungszeichen auch Anstrengendes, wie ein Gemälde von Mark Rothko, wie eine Symphonie von Mahler?
Ich bin ja der Meinung, dass wir beides in uns tragen. Es gibt ein früheres Buch, das genau vor 10 Jahren erschien, das heißt Die Leichtigkeitslüge, das sich mit unserem Umgang, unserer Einlassung oder eben Nichteinlassung mit Komplexität befasst. Und ich glaube, wir Menschen sind aus zwei Dingen zusammengesetzt. Ich hoffe so, einerseits Bequemlichkeit, am liebsten das Sofa nicht verlassen und Chips essen, und andererseits aber der Neugierde, was jenseits der Sofakante möglicherweise doch passiert. Ich weiß, dass viele Menschen nicht mehr erreichbar sind für das, was jenseits der Sofakante passiert. Aber ich glaube doch sehr an diesen natürlichen Impuls, dass ich, wenn ich mehr bekommen kann, wenn ich was zu beißen kriege, wenn meine Gehirnzellen angeregt werden oder wenn die Flimmerhärchen meiner ästhetischen Wahrnehmung getriggert werden, dass ich dann das Gefühl habe, doch eine wertvolle Erfahrung gemacht zu haben und einen wertvollen Schritt gegangen zu sein. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, haben wir Momente des einen und des anderen bei uns. Und die Aufgabe der guten Vermittler, der Kuratoren wäre doch, uns so zu triggern, dass wir uns geistig in der Einlassung auf Gegenstände, die uns nicht nur das erzählen, was wir ohnehin schon wissen, motivieren, anregen, etwas erschließen. Und zwar nicht, und das ist eben das Neue, nicht im Sinne einer Didaktik top-down, das musst du jetzt wissen und damit musst du dich jetzt befassen und das ist sozusagen jetzt deine Trainingseinheit in Kultur. Ich glaube, da sind die Menschen müde, sondern andersrum, als freundliche Begleiter, die einen mitnehmen zu Dingen, die man noch gar nicht geahnt hat. Und das können wohlbekannte kulturelle Inhalte sein, wie auch eine Beethoven-Sinfonie. Die kann man auch irgendwann nochmal hören, wie man sie noch nie gehört hat. Es müssen mehrere positive Elemente zusammenkommen, dann kann das funktionieren, dann funkt es.
Also das Kuratieren, das Auswählen, das Kluge, aber auch nicht überheblich informieren, das, sagen Sie, wird ganz essentiell sein für kulturelle Angebote im Netz. Wo glauben Sie, funktioniert das denn jetzt schon ziemlich gut? Haben Sie da ein Beispiel?
Ein Lieblingsbeispiel in dem Buch, das hat mich wirklich begeistert, das kommt jetzt allerdings nicht aus der Musik, sondern aus der bildenden Kunst, und das ist die digitale Sammlung des Städelmuseums in Frankfurt. Das finde ich wirklich außerordentlich. Ich habe das beobachtet vor ein paar Jahren und dachte, naja, die stellen halt ihre Bilder ins Netz. Also diese Formulierung, wir stellen das ins Netz, finde ich ja verräterisch, weil es eine Statik bedeutet, die mit der Dynamik des Netzes nichts zu tun hat. Dann habe ich aber jetzt wieder geguckt und war vollkommen beeindruckt, wie schlau das ist. Also ich habe nicht nur die ganze Sammlung in sehr gut aufgelöster Qualität zur Verfügung, ich bekomme Informationen, und zwar je nachdem, wie ich unterwegs bin, so wie ich mich auch frei durch ein Museum bewege, mal etwas schneller, mal etwas langsamer. Wenn ich es genauer wissen will, bin ich mit 2 Klicks in einer genaueren Information, und dann gibt es etwas, was die analoge Sammlung dann eben doch nicht so kann. Ich kann auch ganz schnell mich interessieren für einen ikonografischen Zusammenhang. Banalerweise jetzt mal, ich würde mich jetzt für Häubchen interessieren, also Häubchen, sowas, was Frauen auf dem Kopf haben, dann könnte ich das eingeben und dann sehe ich alle Bilder, die sind nämlich, und zwar per Hand von Leuten, die das verstehen, verschlüsselt worden und dann finde ich dieses Motiv der Haarspange oder des Blumentopfs oder was auch immer ganz schnell in einem neuen Zusammenhang. Ich kriege eine Kunstgeschichte über das Häubchen oder über die Haarspange. Das finde ich doch schon sehr raffiniert und das zeigt auch eins, die Algorithmen, also die automatische Ermittlung von Inhalten, die auf einen bestimmten anderen Inhalt reagieren durch Ähnlichkeit zum Beispiel. Wenn dir das gefallen hat, könnte dir auch das gefallen. Also die reine Automatisierung wird es nicht bringen, sondern wenn ich gut kuratieren will, ist das Handarbeit und Kopfarbeit von Leuten, die eben auch was von der Sache verstehen. Und dann schließt sich das auf eine ganz faszinierende neue Art auf. Und jetzt werden Sie fragen, gehe ich dann nicht mehr ins Museum? Doch gerade, ich werde hungrig sein, die Aura des Originals, um diesen problematischen Begriff zu bemühen, dann auch face-to-face zu erleben.
Vielen Dank, Holger Nolze. Worldwide Wunderkammer heißt sein Buch, erschienen in der Edition Körber. Und das kann man ganz analog zu Hause im Sessel und mit viel Gewinn lesen.
You're waiting in the shadows for a chance. Cause you believe at heart that if you can show to her. She'll talk to you with no one else around, but only if you're able to entertain her. The moment conversation stops, she is gone again.
Was hat Verdauung mit Lyrik zu tun? Sehr viel, wenn man die faszinierend abgedrehten Gedichte von Alexandru Buluc liest. In seinem neuen Gedichtband verrät er nämlich auch, was Petersilie über die Seele weiß. So lautet der schöne Titel. Und da wird schon klar, dass Buluc ziemlich gut darin ist, das Kleine und das Große, das Niedrige und das Hohe in seinen Versen zusammenzubringen. Er bewegt sich dabei immer in einer großen Tradition. Paul Celan spielt eine wichtige Rolle für ihn, genauso wie der große Russe Dostojewski. Buluc, geboren 1987 in Rumänien, kam mit 13 Jahren nach Deutschland und die beiden Sprachräume prägen ihn bis heute. Großen Witz und großen Ernst entdeckt Carsten Otte in seinen Gedichten.
Im Eröffnungsgedicht gibt Alexandru Buluc eine Erklärung über sein poetisches Verfahren ab. Schreiben sei Verdauungsstunde, Darmkontrakt heißt es da. Diese Zeilen sind halb im Scherz formuliert, aber auch sehr ernst gemeint. Von Entzündungswerten möchte das lyrische Ich, das sich hier weitgehend mit der Autorenstimme deckt, nichts wissen. Buluc hält nichts von sprachlicher Diät. Er möchte aufs Ganze gehen, aus dem Vollen schöpfen und am liebsten jene Kulturtradition, die ihm nahe ist, auf sprachliche Weise verdauen. Auf die Innenseiten des Schubzumschlages hat er viele berühmte Namen in alphabetischer Reihenfolge drucken lassen, von Theodor W. Adorno über Christian Kracht bis hin zum griechischen Gott Zeus. Dichter und Denker, Götterfiguren und Geschichtshelden tauchen auf in dieser Lyrik, die sich aber auch befreien kann von allzu schwerer Gedankenkost, um dann auch mal simple Fragen sehr komisch zu formulieren.
Wo und warum nur zur Hölle verbergen die Kirchen und Klöster die Klos? Kann es sein, dass auch Gott ihm, dem Menschen, die Stuhlgangverhaltung befiehlt? Kann es sein, dass du einen auf Gott machen wollst? Bist ein Belzebub, Herr aller Fliegen auf Dung.
Das Verdauungsthema ist durchaus zentral in dem Band, aber es geht Alexandru Buluc keineswegs darum, sich im sprachlichen Dreck zu suhlen, sondern vielmehr um die Frage nach dem Ende von Leben und Liebe, von geistiger und stofflicher Materie. In einem Nachwort verweist Buluc auf Dostojewskis Helden Raskolnikow aus dessen Roman Verbrechen und Strafe und damit auf die Motive, die auch den in Rumänien geborenen Lyriker umtreiben. Nämlich die, Zitat, Perspektiven auf den Tod. Er sei bemüht, sagt Buluc, vom Ende her zu schreiben. Durchaus erstaunlich, dass diese zahlreichen Ballaststoffe, um mal im Bild zu bleiben, keine lyrischen Verdauungsprobleme, sondern eine wohlgeformte und zwar dunkelwitzige Poesie entstehen lassen.
Der Vater beschimpfte die Mutter als öffentliches WC. Doch das passt nicht ins Metrum. Ich muss wiederholen. Der Vater beschimpfte die Mutter als jedermanns Wasserklosett. Mit Betonung auf Samenerguss. Denn er meinte die Herrentoilette. Jetzt dürfte es passen ins Metrum. Das wollte ich einfach erwähnen. Es fällt mir so ein. Und den Grund willst du haben? Es waren, wird man heute wohl sagen, unüberbrückbare Differenzen. Doch das passt nicht ins Metrum. Ich muss wiederholen. Waren Eifersucht, Alkohol, beiderseits Ehebruch. Dürfte es passen ins Metrum.
Eine kleine Geschichte wird in diesem Gedicht erzählt, wobei der narrative Charakter wiederum durch eine Reflexion über das Versmaß ergänzt wird. Das Metrum steht hier symbolisch für den gesellschaftlichen Rahmen, in dem Ehen zerbrechen. Die merkwürdige Beschimpfung, die Mutter sei ein WC, gleicht dem bewusst inszenierten Holpern in der gebundenen Sprache. Wenn Alexandru Buluț seinem lyrischen Spieltrieb folgt, entstehen grotesk schöne Gedichte voller Wehmut. Die präzise Leichtigkeit, mit der uns der Dichter beeindruckt, ist offenbar hart erkämpft, wie im Nachwort zu lesen ist.
Zu schmerzlich ist es zudem, mit ansehen zu müssen, wie mein Rumänisch immer mehr außer Gebrauch gerät und in mir ausstirbt. Zu groß war und ist meine Bemühung um das Deutsche, als dass ich den Mut aufbringen könnte, mich über Grammatikalität hinwegzusetzen, obwohl es sich gerade in der Lyrik anbieten würde.
So dicht die literarischen Verweise in dieser Lyrik, so transparent scheint der Autor mit ihnen umgehen zu wollen. Statt Rätselgedichte zu veröffentlichen, möchte uns Buluț immer auch einen Blick ins Hinterzimmer seines poetischen Verfahrens gewähren. Das wird zum Beispiel bei der titelgebenden Petersilie deutlich, die in einem Tagebucheintrag von Marie-Louise Kaschnitz als Grabbeigabe beschrieben wird. Mal abgesehen von der klanglichen Verwandtschaft von Seele und dem zweiten Teil des Wortes Petersilie, wie Buluț schreibt, scheint diese Pflanze immer wieder als metaphorische Mittlerin zwischen den Lebenden und den Toten zu fungieren. In der Antike war das grüne Kraut ein Symbol für die Wiedergeburt. So lesen sich in diesem Seelenbuch manche Gedichte wie Gebete, in denen zwar kein Gott mehr vorkommt, stattdessen aber eine Gegenwart mit vielen Tränen aus den falschen Gründen.
Es schaukelt das Meer seine Leichen an Land. Doch beweint wird das Holz und die eichenen Särge, der Stein und der Ziegel. Wenn zwei über Taktgefühl streiten, dann freuen sich Steinmetz und Schreiner.
Diese formal wie inhaltlich gelungenen Zeilen zeigen die lyrischen Stärken des jungen Dichters. Immer wo sich Buluț auf seine Bilder konzentriert, wo er auch mal eine Erinnerungskaskade weglässt, wo er nicht hadert mit Vergangenem, wo er seinem Wortfluss vertraut, statt die kalten Duschen der Kritik mitzudenken, die Einsprüche seiner Professoren. Dort wird seine Dichtung zum Ereignis, klar und bestimmt im Stil, herausfordernd in ihrer rebellischen Schönheit.
Rebellische Schönheit, mit Petersilie dekoriert. Carsten Otte über den Gedichtband von Alexandru Buluț, Was Petersilie über die Seele weiß, erschienen bei Schöffling.
Things seem so much better when they're not a part of your close surroundings. Like words in a letter sent, amplified by the distance. Possibilities and sweeter dreams, sights and sounds, calling from far away, calling from far away. I didn't know you then, and did I, girl? I couldn't hear you singing softly to me. I didn't know you then, and did I, girl? I didn't see the brave girls so near me. I didn't know you then, and did I, girl? I couldn't hear you singing softly to me, singing softly to me. I wanted a mystery that couldn't be solved.
Der Berliner Autor Thomas Kapielski war vor Jahren mal in eine Fernsehliteratursendung des SWR in Baden-Baden eingeladen, hatte aber zuvor den Fehler gemacht, viel zu lange und mit viel zu viel Bier im warmen Thermalbad seines Kurhotels zu liegen. Das Ergebnis war ein desaströs benebelter TV-Auftritt, den er wiederum in einem schreiend komischen Text namens Baden-Baden beschrieben hat. Damit trat er 1999 auch beim Bachmann-Wettbewerb an. Thomas Kapielski ist auf jeden Fall ein sehr humorbegabter Tausendsasser. Er macht bildende Kunst, er spielt im Kreuzberger Nasenflötenorchester und er schreibt Sätze für die Ewigkeit. Zum Beispiel, wenn Sport der Bruder der Arbeit ist, dann ist Kunst die Cousine der Arbeitslosigkeit. Jetzt erscheint sein neuer Roman Kotmörtel, Roman eines Schwadronneurs. Alexander Wasner stellt ihn vor.
Frohwald, Heimweh, Irrgang, Hiffenmarkt. Aus Krollstadt Sauger. So heißt der Held in Kapielskis neuem Roman. Was für ein Name, was für ein Ort. Der Held verdient sein Geld als Vertreter für Busenbürsten. Als seinen Beruf aber gibt er an Bahnhofsvorplatzredner. Er ist es also gewohnt, dass ihm keiner so recht zuhört. Einen realistischen Roman erwartet bei dem Setting wohl keiner. Aber ist es denn überhaupt ein Roman? Also gehen wir mal zur Handlung. Der Held ist Einzelgänger.
Mir sind Sippen und Herden unerträglich. Vereine und Parteien meide ich so strikt wie Fußballstadien und Wartezimmer. Sie alle sind überbevölkert und mir ganz unbekömmlich. Mein ganzes Wesen ersehnt die Einsamkeit, die andere Menschen so fürchten.
Alleine in diesem Satz sind schon zwei Semikola, also Strichpunkte. Unser Held kann keinen Punkt machen, er mag sich nicht entscheiden, er ist der Mensch des Ungefähren. Eigentlich eine gute Figur für Zeiten der Unsicherheit und der Quarantäne. Später sagt er:
Das Leben ist mit Mühen und Unannehmlichkeiten verbunden, die ich ohne Getöse zu meistern suche. Um Lust, Leid und Verfall braucht sich keiner zu bemühen, die finden sich von allein.
Thomas Kapielski schenkt diesem Frohwald-Hiffenmarkt einen Freund. Er lernt ihn im Zug kennen, denkt, wow, der redet ja genauso viel höheren Blödsinn wie ich. Er wird eines Besseren belehrt, denn der Held ist Polizist. Und Frohwald-Hiffenmarkt hat zwei Pakete im Zug mitgenommen, ein Gefallen, um den ihn eine geheimnisvolle Frau gebeten hat. Die Übergabe geht schief. Jetzt sitzt er als Terrorismusverdächtiger im Knast. Macht auch nichts. Er ist froh,
dass ich nicht heim musste zur Dicken und ihrer Gespielin, dann doch lieber allein in Gefangenschaft.
Ausgerechnet seine Zugbekanntschaft. Der Polizist muss ihn jetzt verhören. Fast ein Kriminalroman also. Die Verhöre werden aber, man kann sich das denken, schnell geschwätzig. Hiffenmarkt hat den kleinen demütigen Part, der Kommissar doziert und tut so, als hätte er einen Plan. Die beiden umtänzeln sich, den halben Roman. Man erfährt von der glücklichen Ehe Hiffenmarkts. Die Gattin heißt Dietlinde. Drei namenlose Kinder haben sie. Vom Kommissar dagegen erfährt man privat eher nichts. Dafür richtet der Held sich immer mehr seine Zelle ein. Er protokolliert die Gespräche, schreibt Eigenes dazu, bezeichnet sein Gesamtwerk als Kalamitäten. Und er behängt die Zelle mit dem bekannten Bild von Karl Spitzweg, der arme Poet.
Der Spitzweg und die Holzbrandtafel dienten freilich auch einer Tarnung, denn wer außer Röhr und nicht mal der sollte vermuten, dass hier ein Ungeist untertauchte. Alles war schön ordentlich aufgeräumt, die Andenkentafel und dann noch ein Spitzweg, ich bitte Sie, wer vermutet da Böses?
Etwas spätromantisch, Biedermeierliches durchzieht den ganzen Roman. Nur manchmal kommt der Widerständler dann doch zum Vorschein.
Ich muss und will Ihnen hier etwas bieten. Ich darf nicht nur lau und fad werden, nur weil's Ärger geben könnte. Langweilen und flau schreiben, um behaglich zu leben und hierfür gar den Großen die Stiefel zu lecken, damit sie einen mit etwas Zuckerabfall beträufeln, das sollen die anderen tun. Das sollen WG-Chronisten, Landlebekünstler oder Papageieninselbewohner machen. Ich jedenfalls nicht.
Hiffenmarkt, der aufrechte Armutsidylliker, das ist einer, der sich stolz in seiner Machtlosigkeit eingerichtet hat und jetzt fast fröhlich krantelnd vor sich hin monologisiert und es immer schon besser wusste. Ob er ein Sympath ist, das muss bezweifelt werden, aber ein begnadeter Stilist ist er. Kapielskis Held hätte in früheren Zeiten das Zeug gehabt, in WGs geflügelte Worte zu hinterlassen, die wie Brummfliegen in großer Zahl durch die Gespräche schwirren. In meinem Leseexemplar sind zahlreiche Stellen markiert. Immer wieder blitzen kleine Karlauer und Kabinettstückchen auf.
Bohem ist schwer in, nicht nur in Schwerin.
Skandalisierungsfähig ist sowas natürlich nicht. So harm wie respektlos ist auch das hier.
Ulmweltschutz und um Ulmwelt herum Weltschutz.
Es heißt im Untertitel, es sei der Roman eines Schwadronneurs. Mit Ö. Schwadronieren, meint das Lexikon, ist das wilde Herumfuchteln mit dem Florett. Man nennt jemanden Schwadronneur, der unbekümmert, laut und viel redet, ohne sich um die Folgen Gedanken zu machen. Es steckt ein biedermeierlicher Rückzug, ein Verzicht auf das Staunen über den Weltenlauf in diesem Buch. Hiffenmarkt ist eigentlich unglücklich in seiner Zelle, aber das wäre er überall.
Abgesehen von meiner derzeitigen Lage wollen mir die Zeiten insgesamt nicht gefallen. Also lasse ich mich herausfallen.
Das Buch ist übrigens einem Bamberger Stipendium zu verdanken in der Villa Concordia, dem dortigen Literaturhaus. Ziemlich nah beim Hersteller genau jener Busenbürsten, die dem Helden den Broterwerb sichern. In Bamberg lebte zu Zeiten E.T.A. Hoffmann und einmal begegnete ihm der Bayreuther Jean-Paul. Damit ist man schon nah bei Kapielski, denn sein Hiffenmarkt erinnert an die Helden Jean-Pauls im 19. Jahrhundert, deren Ideengewimmel ebenfalls von keinem Korsett einzuschnüren war. Bei Kapielski war der gemütlich präzise, nach allen Seiten austeilende Spott Jean-Pauls schon immer spürbar, aber nie so stark wie bei diesem Buch. Ein sehr spätromantisches, heiteres Spätwerk. Man liest sowas gerne, man möchte es empfehlen, aber in ernsteren Zeiten wirkt es unzeitgemäß. Hoffentlich gibt es bald wieder eine Zeit, zu der dieses Buch passt.
Sagt Alexander Wasner über Kotmörtel, den Roman eines Schwadronneurs mit Ö von Thomas Kapielski, erschienen im Surkamp Verlag. Informationen zu allen Büchern, die wir heute vorgestellt haben, finden Sie im Netz unter swr2.de und in der swr2-App. Dort können Sie unsere Literatursendungen nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Übrigens auch unsere Reihe Fortsetzung folgt. Am Montag startet auf swr2 eine neue Lesung, Als ich jung war, von Norbert Gstrein. Am Anfang des Romans steht ein Kuss. Dann werden die Dinge mysteriös. Eine junge Frau stirbt. Gekonnt spielt Norbert Gstrein mit den Mitteln des Unterhaltungs- und Kriminalromans und schafft einen Helden, der sich in ein Netz aus Schuld, Selbstbetrug und Versagen verstrickt.
Wenn sich eine junge Frau in den Tod stürzt, brauchen diejenigen, die sie gestoßen haben, nicht an Ort und Stelle zu sein. Einer hat ihr in der Vergangenheit einen Schubs gegeben, ein zweiter den nächsten, ein dritter wieder einen und so weiter. Eine einzige Folge von sanfteren oder heftigeren Stößen. Jeder trägt seinen Teil bei, sie ein Stück weiter an den Abgrund zu bringen. Dann fehlt am Ende nicht mehr viel. Beim letzten genügt vielleicht schon ein Wort oder allein die Vorstellung, sich ein Leben lang an ein solches Scheusal binden zu müssen. Einen Augenblick überlegte ich, ob sie meine Geschichte mit Sarah kannte, aber das konnte kaum sein. Seit ich mit Johanna auf dem Schlossberg gewesen war und wieder daran gedacht hatte, wie ich Sarah dort geküsst hatte, ging mir die Szene nicht mehr aus dem Sinn. Sie hatte ihren Kopf in den Nacken gelegt und die Augen geschlossen, aber dreimal nicht gesagt, so deutlich, dass ich mir nichts vormachen konnte.
Norbert Gstreins Roman »Als ich jung war«, gelesen von Andreas Helgi Schmidt, zu hören ab Montag 15.30 Uhr bei Fortsetzung folgt hier in SWR 2. Das war das Lesenswert-Magazin. Die Musik kam heute von der norwegischen Band Kings of Convenience und dem Album Quiet is the New Loud. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik Annette Skschydor. Noch einen schönen Sonntag und lesen Sie wohl!